Ciao zusammen und herzlich willkommen in der Villa Margherita.
Der Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen. Zwei Apothekerinnen und eine Frauenärztin teilen ihr Wissen.
Ja, ciao zusammen im 2023. Wir freuen uns total, heute aufzunehmen in voller, ich sage es nicht Blüte, weil ich bin ein bisschen am Verwelken. Ich habe schon gedacht, ich weiß nicht, ob ich muss passen muss. Ich habe natürlich alles genommen, was ich konnte, für mich aufzupimpen. Ich bin mit so einem Virus verwirrt, so ein doof. Aber darum werde ich vielleicht auch nicht extrem viel reden diesmal. Also ja, kommt drauf an. Mal, ich habe schon Fragen. Nein, aber ich bin ein bisschen angeschlagen. Und wenn mir die Stimme wird entgleisen, entschuldige ich mich schon jetzt.
Dann oder wenn ich
muss schnuddern, tut mir so leid. Ich gehe da raus.
Schnuddern und kodern.
Genau, das mache ich aus.
Also
cool. Ich bin plötzlich vom Platz weg speiden, wisst ihr warum? Nein, also mir kann sagen, ja, allen unseren Zuhörern und Zuhörerinnen Happy New Year, noch ein bisschen verspätet, aber wir sind voll motiviert und starten jetzt mit dem ersten Podcast im 2023.
Ja, wir haben viele Rückfragen bekommen zum Fall Restless Jess. Das Thema Eisenmangel ist natürlich ein riesiges Thema für viele Frauen. Und darum haben wir beschlossen, dass wir jetzt nochmal auf das Thema Eisen eingehen. Und Janine hat uns einen Fall vorbereitet. Und zwar, kann ich es schon sagen, wie er heisst?
Mhm.
Die eisige Elsa.
Genau, in der heutigen Folge geht es um eisige Zeiten.
Und ich stelle euch den Fall von der Elsa, die Eisprinzessin, vor. Und inspiriert hat mich meine Schwägerin Steffi, eine treue Zuhörerin. Sie hat mir zu dem Thema wirklich ein riesenlanges WhatsApp geschrieben. Und Steffi, danke für die Fragen, für die Inputs. Und ich hoffe, am Ende der Folge weisst denn du alle Antworten. Und sonst stimmen wir die noch bei einem Glas Rotwein fertig besprechen. Ja, und ich weiss nicht, wisst ihr, wo Eisen vorkommt in der Natur?
Also in Apulia, in den roten Böden zum Beispiel.
Genau, also es ist ein Erdkrustenelement und kommt in den Böden oder der Erdkruste vor und zwar in oxidierter Form. Oxidiert heisst, es ist rot, orange, es ist rostig. Und unsere Elsa frostet eben nicht oder frostet auch. Sie rostet auch ein bisschen. Sie ist 40 und klagt in der Villa Margherita über Müdigkeit, Leistung nimmt ab. Nach dem Sport, den sie eben gerne macht, hat sie einfach so Muskelschwäche, so schlappe Beine. Auch die Haare sind fahl und sie ist jetzt über den Winter immer, hat sie auch wie Tanja beständig irgendeinen Infekt.
Ja, nicht beständig, ich hatte einfach einen.
Ja.
Ich war schon topfig immer.
sie ist auf Ski und hat kalte Hände und Füße gehabt. Ist irgendwie nach 10 Minuten hat sie schon ins Après-Ski-Wellen gehen.
Gut, das ist wieder Änderung.
Après-Ski-Wellen gehen, Tee, Schnaps trinken. Und ja, Mundwinkel haben da auch die Beständig eingerissen, also richtig mühsam. Die Elsa ist berufstätig, Mami. Sportlich und gestresst, wie wir alle sind. Und sagt, sie tut sich ausgewogen ernähren, gut bürgerlich. Natürlich kommt auch immer unsere Zyklusfrage. Und da hat sie normal. Seit ein paar Monaten findet sie, sie hat einfach sehr starke Mens bekommen.
Also, was mich jetzt gerade wundert, das ist eine bürgerliche Ernährung.
Gut bürgerliche Ernährung. Das ist die ausgewogene Ernährung mit Fleisch und tierischen Produkten. Nein, also der
okay.
Ist...
Okay, da bin ich dann von
ja, nein, du bist nicht gut bürgerlich.
Das hätte ich dir auch sonst können sagen.
sie isst also Fleisch und tierische Produkte, natürlich auch Gemüse. Sie hat gerne im Winter Rösti mit Spiegelei. Die Eiweißversorgung ist also genügend vorhanden und was sie trinkt, da sagt sie, sie sei wirklich total ein Kaffee-Junkie. Jetzt, wo sie so müde und die Leistung abgesetzt ist, tut sie natürlich das noch mehr mit Kaffee kompensieren.
Also am Morgen Kaffee und am Abend ein bisschen Vino Tinto.
Ja, also morgen Mittag, 9 Uhr nach dem Mittagessen einfach immer mal ein Kaffee und ein Espresso. Mhm. Genau, und am Abend noch runterfahren mit Rotwein.
Ja, das sind sehr bekannte, allgemeine Symptome, Anja. Wo fängt man jetzt da an, mal eine Abklärung zu machen?
Ja, also man kann gut mal eine Blutentnahme machen. Oder so mal, oder zuerst mal schnell ein bisschen anschauen.
Das Blut? Oder sie anschauen?
Ja, sie anschauen. Also, ja, wenn sie jetzt eben immer kalte Hände, kalte Füße hätte, ich weiß nicht, was hast du gesagt, oder Mundwinkelragaden, würde ich vielleicht auch mal da beim Auge schnell ein bisschen das untere Lid runterziehen, um zu schauen, sieht man das knallige Rot noch, oder ist es zu Ende ein blasses Weiss? Genau, das wäre, also das ist mal so ein bisschen Klinik, Haarausfall natürlich, noch mal ein bisschen nachfragen. Aber sonst im Blut kann man ein Blutbild machen. Also, das heisst, vor allem das Hämoglobin ist wichtig, der Hämoglobinwert. Dann Eisenstatus, aber auch B12 würde ich sicher abnehmen. Und wie immer die Schilddrüse.
Wegen der Haare und so ist auch noch typisch. Ja. Aber du sagst Eisenstatus. Was heisst das, ein Eisenstatus?
Also der übliche Messwert, oder das, was man meistens macht, ist, man misst Ferritin. Und das ist eigentlich quasi der Eisen, also, oder so eine Zahl, die uns zeigt, wie gross der Eisenspeicher ist. Also wie viel Eisen hat es überhaupt um, wo man dann kann zur Verfügung stellen im Körper und vor allem eben am Hämoglobin, um den Sauerstoff zu transportieren. Und es ist eigentlich so, dass es problematisch ist, dass da einfach, es gibt nicht klare Referenzwerte, aber es ist eigentlich ein tiefes Wert. Also es hat schon, auf dem Blatt steht immer, vom Laborblatt steht immer ein Wert, was wäre tief.
Das ist je nach Labor auch ein bisschen anders. Ja.
Genau. Und eben manchmal hat man Symptome, wo, auch wenn man drüber über dem Wert ist. Also darum ist es so ein bisschen vage. Genau. Aber gemäss WHO ist zum Beispiel ein Ferritinwert über 200 Mikrogramm pro Liter. Gilt als Eisenüberlagerung.
Also das ist vor allem, der Oberwert ist sehr klar definiert, oder? Der untere Wert, den man minimal sollte, der variiert eben mehr. Aber der obere Wert heisst ja, wenn man das überschreitet, hat man eine Eisenüberladung. Das gibt es vor allem bei einer Erbkrankheit, die heisst Hämochromatose, wo der Körper wirklich eine Regulation hat für die Eisenaufnahme im Darm und einfach alles Eisen einlässt. Das ist nicht unbedingt so, dass man einen unbegrenzten Eisenspeicher will, weil Eisen ist auch potenziell reaktiv und toxisch. Das wäre so eine eher eine entzündliche Lage, die man dann hat mit der Eisenüberladung.
Genau, also das ist ja das Ding, oder? Klar, es gibt die Krankheit, aber die ist sehr, sehr selten. Und dann gibt es natürlich auch solche Werte nach einer Eisinfusion.
Ja.
Also das ist nicht so, dass das nirgends sehr, sehr gefährlich ist, wenn er über 200 hat nach einer Infusion.
Aber Eisen kann ja auch falsch, also das Ferritin kann auch falsch positiv sein.
Falsch oder? Hoch, genau, zum Beispiel bei einem Infekt. Genau. Darum muss man immer zum Ferritin eigentlich noch das CRP abnehmen, also das in den Infektwert.
Ja. Fettleber kann ja auch zu hohes Eisen haben, zum Beispiel.
Leute mit Fettleber.
Ja, genau. Aber auf das gehen wir jetzt nicht weiter ein. Wir wollen vor allem wissen, was ist eben, wenn man frostet, wenn man zu wenig Eisen hat. Und dort ist so circa, je nach Labor, eben ab 30 Mikrogramm pro Liter Ferritin, redet man dann so von einem Eisenmangel.
Drunter, genau.
Und weniger als 10 Mikrogramm, dann ist man schon scheintot. Also da hat man einen schweren Eisenmangel oder eine Eisenanämie, oder?
Nein, das kannst du nicht anhand vom Ferritinwert Anämie kannst du nicht anhand vom Ferritinwert diagnostizieren. Da braucht es eben das Hämoglobin noch dazu.
Oder noch Transferinsättigung. Mhm.
Genau. Ja. Also das heisst, Anämie ist wirklich schon das ist eigentlich schon die Diagnose. Eisenmangel ist eigentlich noch keine Diagnose. Kann man in dem Sinne nicht im ICD-10 finden.
Ja.
Aber Eisenmangel, Anämie, das ist schon, also eine Blutarmut durch einen Eisenmangel. Es gibt natürlich noch andere Ursachen von einer Anämie. B12-Mangel zum Beispiel. Oder eben ein Tumor, wo eine Anämie macht. Genau.
Kannst du noch einmal ganz genau den Unterschied zwischen einer Anämie und einem Eisenmangel wie sagen? Du hast es jetzt schon ein bisschen angetönt. Ich glaube, dir ist es völlig klar. Aber wie ist die Anämie, wie tut sich das äussern? Zum Beispiel, wenn du jetzt ins Mikroskop hineinschaust.
Also dort gar nicht.
Im Mikroskop. Dort gar nicht?
Nein, im Blut einfach eben, man misst das Blutbild dazu. Mhm. Und zum Ferritin zum Beispiel immer, dass man eben sieht, ist es nur das Ferritin, das tief ist.
Also ist nur der Speicher noch voll oder schon ein bisschen leer?
Oder schon ein bisschen leer.
Ja.
Und ich meine, der Speicher kann schon am Leeren sein, aber es hat eben immer noch genügend dafür, dass man genügend Blut hat, oder?
Mhm. Blutkörperli. Genügend Blutkörperli.
Genau.
Rote Blutkörper, Hämoglobin. Ja. Genau. Also ja, die Erythrozyten sozusagen. Kann man ja auch noch anschauen, wie gross die sind.
Genau.
Es ist ja noch wichtig, dass der Eisenmangel nicht per se eine Diagnose ist, sondern man wirklich muss schauen, was ist die Ursache für zu wenig Eisen. Ist es effektiv ein absoluter Mangel, also Eisen, wo einfach zu wenig einkommt? Oder eben steckt irgendetwas anderes dahinter? Und es gibt ja auch noch die Anämie, wo nicht unbedingt muss ein Isomangel zur Folge haben.
Ja, darum
also
habe
das
gesagt,
ist sicher.
Ja.
Also Blutarmut gehört definitiv in die Hände von der Diagnostik von einem Arzt. Ja.
Ja, aber Eisen ist, wie wir jetzt da schon gemerkt haben, in aller Munde. Es ist sehr gut untersucht in der Medizin. Es hat sich auch sehr viel da in den letzten paar Jahren. Seit es auch die Infusionen gibt es auch mehr. Studie ist so meine Wahrnehmung und mehr Tabellen, gell, Anja, wo man gut nachschauen kann. Also das ist eines von den Spurenelementen in der orthomolekularen Medizin, was es geschafft hat, in die Schulmedizin hineinzukommen. Und eben, es ist umfassend diskutiert. Und es ist weltweit also der häufigste Ernährungsmangel.
Das ist interessant. Also, es ist nicht wie Skorbut bei der Schifffahrtzeit, wo man Vitamin C-Mangel hatte, sondern ja, in Zeiten vom Vitamin C, Skorbut, ja. Eisenmangel auch in einer Welt, wo man genug Nahrung zur Verfügung hat, genug tierische Produkte, ist dennoch der weltweit häufigste Mangel. Das ist interessant.
Also offenbar ist es für den Körper schwierig, das Eisen, das vorhanden ist, aufzunehmen.
Ja, es ist so, dass Eisen in der Entwicklungsgeschichte des Menschen immer wenig zur Verfügung gestanden ist im Essen. Und darum hat der Mensch oder der Organismus ein System entwickelt, dass das Eisen in den Körper kommt und mit dem auch haushälterisch umgegangen wird. Also einmal im Körper kann es nicht einfach aktiv mehr ausgeschieden werden, sofern man nicht irgendeine Blutung hat oder geht Blut spenden. Das ist eben auch so, dass dann halt wieder die Komponenten reinkommt, dass wir auch von Eisen überladen sind, die wir schon diskutiert haben. Es gibt ja drei Formen, wie Eisen gebunden ist. Wir haben vorher gehört, im Körper ist es immer irgendein Eiweiß gebunden. Das braucht man ja auch in der Diagnostik. Aber jetzt so in der Nahrung ist es entweder das Hemeisen, also Hämoglobin gebunden, darum alles Blutige, alles tierische, Fleisch, auch Fisch, enthalten so Hemeisen. Mhm. Und das ist in der... Ja? Hast du noch etwas ergänzt?
Nein, es ist eigentlich wie bei uns, oder? Das ist ja auch bei den Tieren. Müssen sie so binden?
Ja, genau.
Ja.
Es ist auch für Tiere unbund eigentlich giftig. Ja. Es ist in den roten Blutkörperchen, im Eiweiß, Hämoglobin, wie wir schon gesagt haben, eingebunden. In den Muskeln ist es ein anderes Eiweiß, das heisst ein Myoglobin. Und die Hauptfunktion jetzt vom Hämoglobin ist, dass es ihnen hilft, den Sauerstoff zu transportieren im Blut. Und ja, ist somit eingebunden. Und dann gibt es noch das freie Eisen, das sogenannte Nicht-Hemeisen. Das spielt in der Nahrung und im Stoff auch so eine Rolle. Eisen ist positiv geladen. Das kann zweimal positiv oder dreimal positiv geladen sein. Das nennt man zwei- oder dreiwertig. Und in der Natur kommt es auch dreiwertig vor. Muss darum im Darm vor der Aufnahme noch umgebaut werden in zweiwertiges Eisen. Also nur zweiwertiges Eisen kann dann gut aufgenommen werden.
Das ist ein bisschen das Thema, gell, bei den Vegetariern oder auch Veganern. Wenn
genau.
du rein pflanzliche Kost hast, hast du eben das Nicht-Hem-Eisen genau. zur Verfügung und das ist schwieriger aufzunehmen.
Genau. Pflanzliche Nahrung, aber auch Supplemente, muss man ehrlicherweise sagen, haben eben immer das freie Eisen drin. Es gibt noch neuere Verbindungen, wo Eisen wie einen anderen Schleppstoff haben, zum Beispiel eine Aminosäure,
ja.
Dort wird es auch besser aufgenommen, wo man wirklich quasi das Hemmeisen versucht zu imitieren.
Oder es gibt da eben die Versuche mit Hefe, also die Hefe mit Eisen anzureichern, oder? Da hast du dann auch Protein rundherum. Oder Spirulina gibt es auch neuerdings Präparate,
ja.
Wo du die Spirulina-Algen lass mit Eisen wachsen und dann tut sie das einlagern und ist dann besser verfügbar für den Körper.
Mhm. Das findet man so in der Apotheke heutzutage.
Das findet man so in der Apotheke mhm. heutzutage.
Mhm. Also ist es
nur in der Apotheke?
Ja, ja. Das glaube ich.
Nein, ist nicht rezeptpflichtig. Häufig auch tiefere Eisen, wie soll ich sagen?
Kalt.
Kalt. aber durch das manchmal ist besser verträglich. Mhm. Ja, schauen wir mal. Einfach, dass man wie weiss, wenn man andere nicht mal verliert, lohnt es sich manchmal noch dort etwas. Oder mhm. auch vorzusorgen, mhm. dass es überhaupt so weit kommt.
Ja, genau.
Ja, ja wir haben gehört, dass Eisen den Sauerstoff kann binden und er so durch das Häm an Zielort gebrungen wird. Eisen hat aber auch eine andere Rolle. Es ist in vielen Enzymen aktiv und ist ganz wichtig im Energiestoffwechsel. Und ja, jetzt, wenn man es rein chemisch anschaut, ist Eisen ein Elektronenüberträger.
Darum hat es ja auch die positive Ladung, dass kann quasi Elektronen aufnehmen kann. Mhm. Oder eben mit Sauerstoff auch reagieren. Darum ist es auch in Oxidationsreaktionen dabei. Und das macht es eben sehr gern. Darum kommt es in der Natur eigentlich oxidiert, also rostig vor.
Mhm. Also das heisst, Eisen ist gar nicht so wahnsinnig gesund. Es ist eher, also wenn man es anschaut als Element, ist es eher ja, ein bisschen toxisch für unseren Körper. Ja. Darum braucht es eben das Transferin, also das Transportprotein, das wir ja vorhin auch gehört haben, und man messen im Blut, um zu schauen, wie hoch das ist.
Mhm.
Und dann kann es so eigentlich eben im Blut transportiert werden an Zielort. Zum Beispiel zum Speicher, wie sagt man?
Ja, also im Speicher, im Blut. Aber es ist auch sogar so, dass erst im Jahr 2000 entdeckt worden ist, dass es sogar ein Hormon gibt, das Hepzidin, das an dieser Eisenaufnahmesteuerung quasi mit dabei ist. Und das ist noch ein super Beispiel, dass die Wissenschaft auch in der heutigen Zeit noch neue Sachen entdecken, also erst im 2000. Und dann hat man aber herausgefunden, dass das Hepzidin in Abhängigkeit vom Ferritingehalt im Blut und der Leber sich erhöht oder senkt und im Körper, also vor allem im Dünndarm, Signal gibt, Eisen aufzunehmen oder eben nicht aufzunehmen. Und das funktioniert, wenn so übliche Eisenmengen angeboten werden im Darm. Wenn man jetzt Supplement nimmt, wo mit sehr hohen Dosierungen geht das Hepzidin-Regulierungssystem ein bisschen auseinander. Wir hören es dann noch. Ja, also du hast völlig recht. Also selbst ja, die Aufnahme ist schon eine Herausforderung und wird gesteuert. Und nebst all den Eiweiß, die involviert sind, dass eben Eisen nicht frei im Körper rumzirkuliert, gibt es noch das Hormon. Und jetzt interessiert mich natürlich, oder euch vielleicht, wie viel Eisen ist denn gesamthaft im Körper? Das ist bei den Männern etwa 4 Gramm und bei den Frauen ein bisschen mehr als 2 Gramm. Das hat auch damit zu tun, dass halt Männer tendenziell ein grösseres Körpergewicht haben und auch eine höhere Muskelmasse.
Mhm.
Ja, aber das meiste ist eben etwa 2/3 auf unserem ganzen Eisen ist in den Blutkörperli im Hämoglobin gebunden.
Hey, weißt du, was mich jetzt an dieser Stelle Hunger nimmt? Du hast gesagt, Elsa hat ja wie kalte Hände und kalte Füße. Das ist ja allgemein eines der Symptome bei einem Eisenmangel. Wie kann man das eigentlich? Ich habe mich immer gefragt, wie kann man das erklären? Wieso gibt es kalte Hände, wenn es wenig Eisen hat? Das hat doch eigentlich keinen Zusammenhang.
Ja, ich komme nicht unbedingt beim Eisenmangel. Also, klar ist ein Eisenmangel der Hinger vielleicht, aber es geht vor allem da um die Anämie, also Blutarmut. Weil quasi der Körper, der ja wahnsinnig etwas Intelligenz ist, merkt, okay, ich habe zu wenig Blut und ich muss die lebenswichtigen Organe versorgen. Mhm. Also macht er eine Art Zentralisierung. Also, genau, Zentralherz, Hirni wird gut durchblutet, aber natürlich die Extremität, Verdauungsorgan, genau, aber die Extremität, die es eigentlich nicht unbedingt braucht, wo man ja ohne leben. Ja. Das wird eben dann, dort wird durch die Verengung der Blutgefäße wird weniger Blut hertransportiert.
Und dann werden die Hände kalt.
Und natürlich werden wir.
Lustigerweise, so ja, bei einer schweren Blutarmut gibt es eine Tachykardie. Also das Herz fährt eigentlich mehr von durchpumpen. Dort quasi die geringe Menge an Blut, wo zur Verfügung steht, einfach in einer höheren Frequenz durchspulen, wenn man so will. Und durch das kommt auch immer wieder Blut schneller in die Lungen, zum Sauerstoff aufnehmen. Mhm. Und Sauerstoff braucht es, um Wärme zu generieren. Also unsere Verbrennung, unsere Brennöfen im Körper, die brauchen Sauerstoff, und zum Wärme zu machen.
Genau. Ein anderes Symptom wäre es von einer Anämie, so ein bisschen Herzrasen, sage ja viele. Ja. Also so ein bisschen Palpitationen.
Und, und das finde ich, find ich noch wichtig, dass man dann auch an das denkt. Oder? Es muss nicht immer ein Hormonmangel sein.
Nein.
Es könnte auch ein Eisenmangel sein.
Also irgendein Mangel einfach.
Man kann auf jeden Fall etwas machen.
Genau. Ja, wie ist jetzt der Ferritinwert von der Elsa, nicht mehr das brennende Wunder?
Der war bei 29 Mikrogramm pro Liter.
Gerade unter 30.
Gerade unter 30. Also knapp drunter, also im Mangelbereich ist sie. Es ist noch interessant, dass halt Delsa doch recht viele einschränkende Symptome hat und laut Labor jetzt der Mangel noch gravierender könnte sein. Das ist sehr heterogen, gell, Anja? Mhm. Du hast auch mal gesagt, in der Frauenklinik oder der Praxen tut man zum Beispiel schon ab 70 Mikrogramm pro Liter und drunter allenfalls Eisen substituieren, oder?
Ja,
weil es schon Symptome geben kann, wie Haarausfall.
Genau.
Das ist eben sehr individuell, wer bei welchem Wert welche Symptome hat.
Also man kann sicher sagen, ist ein Ferritinwert über 70 ist top.
Ist top.
Wo das wäre so anstrebenswert.
Ja.
Aber wenn jetzt jemand 50 hat, der hat absolut keine Symptome und Haar wunderbar.
Und dann beim Stegen laufen, nicht im Kiechen.
Ja, dann muss man natürlich nicht das künstlich einen Laborwert behandeln, oder?
Ja, also die weiteren Abklärungen bei Delsa haben ergeben, dass es wirklich Eisenmangel ist, nicht weitere Sachen, Ursachen, also
das ist keine Anämie oder so.
Keine Anämie, aber dass die verstärkte Monatsblutung, die sie ja geschildert hat, wahrscheinlich die Ursache ist, dass sie einfach einen höheren Verlust an Eisen hat. Und der Körper verliert ja Eisen täglich über einen Stuhlgang, Harn, Schweiß, auch die Haare, die abgehen, Nägel. Also der durchschnittliche Verlust pro Tag ist etwa 1 bis 2 Milligramm. Das ist das, was man auch übers Essen wieder täglich zufügen sollte. Und wenn dann Mens eben verstärkt ist oder auch eine normale Mens, dann hat man 0,5 Milligramm höheren Verlust und noch mehr. Also eine starke Monatsblutung kann wirklich, wenn nicht genug Eisen zugeführt wird, zu einem Mangel führen.
Heisst das, sie soll dann einfach das Eisen während der Mens einnehmen?
Das war auch eine Frage von meiner lieben Schwägerin Steffi. Sie hat auch gesagt, es macht Sinn, Eisen einzunehmen während der Mens. Und das macht, denke ich, durchaus Sinn, dass man dann mehr Verlust, den man dann hat, einfach kompensiert.
Gut, aber bis es dann auch, also ja.
Also nicht im Mangel, jetzt im Sinn von... einfach im Sinn von wir haben keinen Eisenmangel, wir haben Mens, dann kann man ruhig sagen, okay. tue jetzt die 1-2 Milligramm über die Nahrung und das andere über ein Supplement, das kann man ruhig machen.
Also, man das gönnt sich ja sonst dagegen. Nichts.
Nein. Ja,
während der Mens.
Ja, mal eine Frau gehabt, die hat gesagt, immer während der Mens hat sie alle Eisenmangel-Symptome und sonst nicht. Also ich denke, das ist wie... Ja, ist der manchmal noch leicht zu verwechseln, weil man sonst während der Mens vielleicht nicht so fit ist, könnte ja sein, dass das eine Rolle spielt. Und darum, warum nicht? Wie du sagst, man gönnt sich ja sonst nichts. Mhm.
Delsa hat ja einige von diesen typischen Symptomen gehabt, wo wahrscheinlich jede Frau einmal in ihrem Leben damit konfrontiert ist. Also die vom Eisenmangel. Sie ist müde, schlapp. Eben die Leistungsfähigkeit ist nicht so grossartig. Die Erholung nicht mehr so da beim Sport. Infektanfällig, also die Immunfunktion, die reduziert ist. Und da gibt's noch weitere. Auch Kopfschmerzen können ein Hinweis oder sogar Depression oder Schwindel.
Du hast noch gesagt, vorhin brennende Zunge. Das
ja, wenn die Zunge so empfindlich und brennend ist, es kann wirklich eine Zungenschleimhautatrophie geben. Also die Schleimhäute und die Haut und die Nägel, Mundwinkel, eben, die können alle darunter leiden. Oder wir haben es mal gehört in der Priska in der Folge von den
Restless Legs.
Ja, ich bin mir froh, wenn du die englischen Wörter
denkst. Ja, das ist jetzt noch gerade gegangen.
Dann kann dich deine Tochter für die Aussprache kritisieren.
Mein Problem ist momentan wieder der Dry January.
Ja, genau.
Nein, Restless Legs, das geht, ja. Ja, und eben, es gibt verschiedene Risikofaktoren für so einen Eisenmangel zu entwickeln. Und wenn du natürlich mehrere Risikofaktoren kombinierst oder hast, dann nimmt natürlich auch das Risiko zu, dass es so weit kommt, ist irgendwie noch logisch.
Ja, und einen haben wir ja gehabt, also Blutverlust, ja. Monatsblutung oder auch zum Beispiel Blutung im Verdauungstrakt können zu einem erhöhten Blutverlust beitragen.
Das wird ja häufig auch noch, also wenn jetzt wirklich wenn alles ganz im Keller ist an Werten, dann machst du immer auch noch eine Darmspiegelung. Ja. Um zu schauen, ob dort nicht noch Blutung rum ist.
Muss man sicher schauen oder macht sicher eine Anamnese, ob man gewisse Medikamente hat, wie Cortison oder Entzündungshemmer.
Antikoagulantien.
Genau, die könnten Mikroblutungen machen im Magen-Darm-Trakt.
Also Schwangerschaft ist auch noch etwas, der Föt, wo dir Eisen stillt.
Ja.
Der Föt.
Das heisst so.
Oder wenn man entzündliche Darmerkrankungen hat, einfach wenn die Aufnahme nicht mehr klappt, das kann sein, dass man Glutenallergie hat oder ein Magen-Darm-OP, einen Bypass macht oder Colitis, also die ganzen entzündlichen Darmerkrankungen könnte da beitragen.
Oder eben, wenn zu wenig oben reinkommt, Essstörungen können.
Das ist wahrscheinlich die Hauptursache, gell? Also, dass einfach unzureichende Mengen an Eisen zugeführt werden.
Oder viel verbraucht, wie zum Beispiel beim Sport. Also stimmt, natürlich, ja. Dort ist es ganz wichtig. Da gibt es ja sogar Blutdoping. Also das ist ja nicht ohne Grund. Ja. Also der ganze Sauerstofftransport ist wichtig für die sportliche Leistungsfähigkeit. Und was mir immer so ein gutes Beispiel denkt, ist bei den Joggerinnen. Also natürlich im Leistungsbereich, sie können nachweisen, dass sie durch einen Aufprall auf den Fußsohle, also eigentlich bei jedem Schritt ein paar Erythrozyten zerstört werden und dass das einer der Gründe kann sein, für das dort mit dem Eisen.
Blutzerschlagung.
Ja, ja, kann man sagen.
Ja, also das ist sicher ganz wichtig, dass egal ob man vegan ist, sich einseitig ernährt, eben Sportessstörungen, das ist sicher, sind die Ursachen für einen Eisenmangel, die bei den meisten eigentlich zutreffen. Krebs hat Tanja vorher noch erwähnt, aber das ist...
Nein, also nicht mit dem Eisenzusammenhang, sondern mehr mit der Anämie.
Tumoranämie. Ja, Tumoranämie. Mhm. Ja, okay.
Aber ja, der Krebs nimmt auch Eisen.
Ja. Der will auch wachsen. Ja. Ja, er braucht Sauerstoff vor allem. Genau. Ja, was machen wir jetzt mit der Elsa?
Anja, also Therapieoption Nummer 1 ist ja schon die, dass man das Eisen oral, also über das Maul zuführt, in den Darm, nicht anal, oral.
Anal.
Da kommt es ja auch noch durch. Ja.
Nein, es ist sicher, ja, Therapiewahl 1 ist ein Tablettchen, Eisentablettchen, Eisentröpfchen gibt es ja auch. Mhm. Weil man nicht Tabletten kann schlucken kann, gibt es verschiedenste. Oder? Und habe ich vorhin noch gelernt, mit Algenpräparaten, das habe ich nicht gekannt.
Ja, es ist sicher so, dass Eisen oral eingenommen schlecht bioverfügbar ist. Das heisst, Bioverfügbarkeit beschreibt eigentlich, was ist das Angebot eines Nährstoffs und was wird dann effektiv vom Körper aufgenommen und verwertet. Und beim Eisen ist es ein bisschen deprimierend. Also die Menge von Eisen, die man zuführt, nur etwa 10% wird auch wirklich aufgenommen. Also wenn man 10 bis 20 Milligramm Eisen über die Nahrung aufnimmt, dann wird etwa 1 bis 2 Milligramm aufgenommen. Das ist genau etwa der Bedarf, den man ja täglich zuführen soll. Nur beim Hemm-Eisen, also beim Blut-Eisen, sage ich dem gerne, wird 15-35% vom Eisen aufgenommen. Das ist gerade massiv höher, also fast dreifach bessere Aufnahme, als wenn das Eisen nicht gebunden ist, wie in den Pflanzenstoff.
Also das heisst, der Fleischfresser nimmt mehr Eisen auf pro Tag, auch wenn er weniger isst.
Eigentlich schon.
Als ein Vegetarier.
Ja, eigentlich ja, als Faustregel sicher. Ja. Mhm. Es ist noch sehr individuell auch von Mensch zu Mensch. Es gibt Tätige, die aus der Nahrung natürlich dann auch Eisen besser aufnehmen können als andere. Aber so als Faustregel kann man das wirklich so deklarieren.
Also.
Es gibt auch verschiedene Referenzwerte weltweit. Es ist immer so bei Männern 10 Milligramm, Frauen 15 Milligramm Eisen, die man sollte, zu sich nehmen sollte, damit man die täglichen Eisenverlust kann, kompensieren.
Du hast mir vorhin noch etwas Cooles erzählt. Man kann es ja auch berechnen, wenn du jetzt eben einen Eisenmangel hast, wie viel Felder, zum Beispiel eben für ein Ferritin von 70.
Mhm.
Und dann kannst du das wirklich mit so einem Dreisatz
aufrechnen. Ja, du tust eigentlich das Ferritindefizit, also das an Ferritin, an Eisenspeicher, der dir fehlt, tust, zum Beispiel bei der Elsa ist das etwa 40 Mikrogramm pro Liter, bei den 30, die sie etwa hat. Das heisst, sie braucht 10-mal mehr Eisen als der Wert, also 400 Milligramm Eisen. Und dann rechnet man, von diesen 400 Milligramm wird nur etwa 20% aufgenommen. So tut man das aufrechnen, 5-mal mehr, damit die Elsa also genug Eisenspeicher wieder aufbauen kann, müsste sie 2 Gramm, also 2000 Milligramm Eisen über 2 bis 4 Monate zu sich nehmen.
Ich sehe Anja schon so mit einem riesigen Rechner dort an ihrem Tisch hocken.
Ja.
Nein, das mache ich aus dem Kopf.
Einfach, das ist für so ein Naturtalent.
Grundsätzlich ist es so, dass etwa 45 Milligramm Eisen pro Tag ist als tolerierbar auf längere Zeit für den Körper. Alles darüber sollte man eigentlich in Begleitung mit einer Fachperson machen, eben um die Berechnungen machen. Oder es kann auch mal nötig sein, dass man über 200 Milligramm Eisen pro Tag muss einnehmen muss. Das gibt es. Wir hatten es beim Restless Legs Syndrom. Was man auch herausgefunden hat, dass wenn man über 60 Milligramm Eisen pro Tag oral einnimmt, dass es dann besser ist, man das nur alle 2 Tage einnehmen, weil der Darm sonst durch das höhere Eisenangebot sich fängt an schützen. Das heisst, das Hepzidin, das Hormon, das wir hatten, steigt extrem an bei höherer Eisenzufuhr und tut für den nächsten Tag diese Aufnahme hemmen. Und wenn man eben dann an dem Tag quasi das Eisen auslässt, dann kann man den Effekt umschiffen.
Also nur jeden 2. Tag genau. Sein Eisenpräparat nimmt, am besten zur gleichen Zeit. Aber eigentlich muss ich jetzt schon sagen, schon ein bisschen umständlich. Also ich wäre jetzt schon eher der Typ, für eine direkte Eisen-Infusion zu nehmen.
Warum? 1000 Milligramm, gell?
Ja,
das macht. Das
sind 1000 Milligramm. Ja, dann hast du es mal drin und dann musst du, weißt, nicht mehr wegen Einnahmen und Nebenwirkungen. Hast du sicher auch, aber Compliance ist auch sicher gewährleistet. Das Eisen ist mal drin.
Es hat schon etwas, oder? Man hat es gerade drin, man muss nicht über Monate das nehmen.
Es hat keine Verstopfungen.
Hat keine Nebenwirkungen, genau im Magen-Darm-Trakt. Das ist ja die häufigste Nebenwirkung, dass man dass einem schlecht wird von den Tabletten oder man Bauchweh hat oder ja,
Verstopfung,
ja. Hat sie gerade gesagt, oder der Stuhl schwarz wird.
Das kann nur erschreckend sein.
Aber, Anja, wie sieht das aus mit der Infusion? Hat die keine Nebenwirkungen?
Doch, also ich mache die ja nie, das mache ich uns Pflege. Aber da sie sind wirklich lang dran. Also das heisst, du musst die Infusion ganz langsam reinlassen. Kannst du dir dann auch schnell noch sagen, warum, Janine, da bist du die Expertin. Aber es braucht eben eine langsame Infusion. Vielleicht muss man so, natürlich muss man auch immer, wie sagt man dem, also der anaphylaktische Schock ist sehr gefürchtet, also eine allergische Reaktion. Mit den neueren Präparaten vielleicht nicht mehr so wie mit den älteren.
Mhm.
Aber man muss für das bereit sein oder gewappnet sein, wenn das passieren wird. Das heisst, du musst geschult sein.
Mhm.
Und es ist auch so, dass man halt schon ein bisschen Auflagen hat auf der Krankenkasse. Also man kann nicht jedem schnell Infusion reinlassen. Also eigentlich Voraussetzung ist, dass man vielleicht dass man schon mal so eine orale Therapie hatte, die nicht hat angeschlagen hat. Also das Ferritin hat sich nicht adäquat gesteigert. Oder man müsste ziemlich rasch auch, zum Beispiel vor einer Operation, so einen besseren wenn wir Globin oder Eisenwert haben, dann können wir natürlich auch sagen,
vor einer Plante.
Ja, so, ja notfallmässig ja. ist es natürlich auch nicht möglich so schnell.
Was machst du denn?
Dann gibt es meistens eine Transfusion, eine Bluttransfusion, ja. Wenn du wirklich in der Anämie bist. Ja.
Vor der Operation.
Ja. Ja. Wichtig ist einfach bei der Infusion, also man muss berechnen, wie viel man vom Eisen einlässt, damit man nicht eine Eisenüberladung auch generiert. Also man kann nicht einfach jeder die gleiche Menge Flaschen quasi einladen oder die Ampullen. Das ist noch wichtig. Also dort ist das Rechnen, das wir vorher vorgeführt haben, eigentlich umso wichtiger. Es ist ja noch spannend, dass eben Eisen ist toxisch. Das wird in der Infusion wird Eisen quasi umhüllt von einer Kohlenhydratkäfig. Und die sind heutzutage auch sehr ausgetüftelt. In den modernen Produkten sind die auch sehr stabil. Und je stabiler die sind, umso weniger Nebenwirkungen gibt es in der Regel auch. Das ist einfach noch so.
Genau, aber manchmal hat es ja, wie Tele gesagt, es brennt dann so, wenn du es reinlässt. Das ist sicher der toxische Effekt von den älteren Produkten.
Ja, genau. Einfach, es gibt eine kleine Menge an Eisen, die frei ist und mit der Gefäßwand reagiert. Und das empfindet man dann als Nebenwirkung.
Das ist aber noch nicht der anaphylaktische Schock. Nein. Oder wegen dem musst du noch nicht aufhören.
Ja, aber es hat am Anfang kann das bei denen ein gleiches Gefühl geben. Und dann bricht man dann die Infusion ab.
Also wie Atemnot zum Beispiel?
Ja, oder so Schwindel oder so wirklich das Gefühl, ich trete nicht weg. Das ist eben die Endothel, also die Gefäßwandreaktion. Und wenn man dann das natürlich im Arzt sagt, ich fühle mich nicht gut und ich glaube, ich trete weg, dann bricht man natürlich ab. Also es ist nicht ohne. Es ist nicht ohne. Es hat auch schon Todesfälle gegeben, aber das gibt es eigentlich bei jeder Infusion mal selten, ja.
Ja, wirklich extrem. Also Todesfall auch das weiß ich
extrem
nicht.
Extrem selten,
Aber auch die anaphylaktischen Schocks sind wirklich sehr, 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 sehr selten jetzt mit den neuen Produkten. Und die lokalen Reaktionen, die kannst du echt gut tolerieren. Also die meisten sind vom Benefit der Infusion deutlich begeistert. Und man muss nicht Angst haben von der Nebenwirkung von der Infusion eigentlich.
Ja, Telsa wird es jetzt auf jeden Fall so probieren, wie sie es besprochen hat mit der Ärztin. Sie wird Eisen oral einnehmen.
Du, und kann Telsa noch etwas machen? Sie hat auch im Hinterkopf das mit dem Kaffee, oder? Kann sie sonst noch etwas machen, dass es besser aus der Nahrung rausgeholt wird?
Also sie hat einen Mangel, also sie muss es substituieren. Mit dem Eisenspeicher kann man über die Nahrung nicht einfach schnell mal auffüllen. Aber um das nachher zu erhalten und dass der Mangel sicher nicht noch gravierender wird, ist das über die Nahrung möglich. Also sie isst Fleisch. Eisen haben wir ja gehört, das ist sehr gut verfügbar. Man kann es auch mit Gemüse und Getreide zu sich führen. Samen, Kerne oder vor allem Hülsenfrüchte sind sehr gut für Eisen zuzuführen über Pflanzen. Auch bestimmte Gemüsesorten.
Und gell, was auch die Aufnahme sonst noch hemmt, ist eigentlich wirklich das Vitamin C. Die Aufnahme fördert, ist Vitamin C. Das kann zum Beispiel ein Gläschen Orangensaft sein, das man dazu nimmt, zum Essen oder auch zum Präparat.
Oder Apfelsaft.
Oder Apfelsaft, aber nicht Traubensaft.
Es gibt fördernde Sachen. Wir haben es gehört, eben Vitamin C. Man kann auch saure Sachen nehmen. Der tiefe pH macht, dass das Eisen vom 3-wertigen zum 2-wertigen umgewandelt wird und diese Aufnahme so besser ist. Also Säure grundsätzlich gut, aber du hast es erwähnt, im Traubensaft oder auch gewisse Pflanzensäuren, die bilden wie Komplex oder andere, so Phytinsäure. Es gibt auch pflanzliche Eiweiße, die einfach mit dem Eisen wie ein Klumpen bilden, Komplex, wo dann nicht mehr aufgenommen werden kann. Das sind so Effekte, die es dann halt auch gibt. Also grundsätzlich sauer ja, aber wie Milchsäure, aber Milch selber zum Beispiel mit Eisen zusammen oder Kaffee. Oder Schwarztee, das geht eben so komplex, wo das Eisen schlechter aufgenommen wird.
Was mir noch gut dünkt, ist eben bei Teilen, also wenn du jetzt nur ganz wenig drunter bist und jetzt noch nicht eine Eisensubstitution machen musst, längt es manchmal, wenn du täglich 250 bis 500 Milligramm Vitamin C in der Nahrung ergänzt ist, mhm, und dann wird es einfach besser aufgenommen, das Eisen, das schon dort ist.
Das oder was auch ist, wenn man nur 30 Gramm Muskelfleisch, also Hemmeisen, zum Pflanzlichen kombiniert, wird das schon massiv besser dann aus den Pflanzen auch wieder aufgenommen, weil einfach alle Aufnahmekanäle wie offen sind. Das ist auch noch sehr spannend. Also es braucht ja nur 30 Gramm Fleisch zu einer Pflanze, also zu Gemüse, um das mehr rauszuholen.
Das ist ja so, was ist das, so eine Drittelpackung Bündnerfleisch?
Zum Beispiel? 30 Gramm, ja. Was ist das? Etwa 100 Gramm?
Ist nicht so viel.
Ein Chicken Nuggets. Ja, oder sehr wenig Bulle. Müssen wir mal wögen. Aber der Spinat ist noch etwas interessant.
Moment, muss es rot sein? Es kann Bulle sein, oder?
Es ist je röter, umso besser. Bulle hat nicht so einen hohen Eisengehalt. Ah. Ja. Fisch hat auch Eisen drin, aber auch nicht so. Mhm. Es ist etwas wie das Bulle.
Was auch nicht so gut ist, sind Multivitaminpräparate, stimmt das? Und dort jetzt, wenn man sagt, ich nehme ja mein Eisen.
Ja, weil Kalzium, Kupfer und Zink, die dort auch drin sind, tun Eisen wieder in der Aufnahme hemmen. Also die sollte man sicher beim Eisenmangel mal absetzen.
Also sollte man wirklich nur ja, Eisenpräparate nehmen, oder?
Ja, man kann das Multimineralpräparat sicher noch nehmen, aber einfach allgemein alles, was hemmt, die Aufnahme, in der Zeit, wo man das Eisenpräparat nimmt, 2 bis 3 Stunden Abstand haben. Mhm.
Also man kann es nehmen, auch am gleichen Tag, aber einfach mit einer Distanz.
Mhm. Soll man es dann nüchtern nehmen? Also ich nehme nie mehr Zink nüchtern.
Ja, Delsa hat das Eisen auf nüchtern. Also das ist ideal, eine halbe Stunde vor dem Morgen, eben keinen Kaffee nehmen zum Morgen. Das hat sie dann gefunden, schafft sie nicht. Sie braucht den Kaffee am Morgen und sie ist ihr auch so nüchtern im Magen mit Orangensaft. Hat sie fast Magenbrennen bekommen und hat gefunden, nein, es wäre dann fast schlecht. Sie hat sich dann entschieden, dass sie 3 Stunden zu der letzten Mahlzeit Abstand hat und das so quasi mit dem Orangensaft oder der Orange dann halt auf Nacht nimmt.
Ja, dann kommen wir doch mal zu der Zusammenfassung, oder? Also sind wir noch nicht so weit, ich muss noch mal was trinken.
Ja, nein, den Spinat habe ich noch wollen. Oder alle haben das Gefühl, Eisen, also so das Take-Home, also wenn man das Gefühl hat, ja, Spinat, das hat tatsächlich Eisen drin. Das hat auch Oxalsäure drin, wie da auch der Rhabarber, wo die Eisenaufnahme hemmen. Also der Effekt wird quasi wie vom Eisen, wo drin ist, mit den zusätzlichen Stoffen, die auch drin sind, ist nicht so grossartig.
Ja, also und dort ist einfach die Lüge. Also es ist ein Kommafehler passiert vor langer Zeit. Sie sind nicht alle so gut im Kopf rechnen wie Tanja. oder eben im Dezimalstellen. Also Eisen hat, Spinat hat nicht so viel Eisen drin. Also der Meister Proper hat doch gegen Eisen.
Mhm. Popeye, nenne ich den Proper. Proper ist ein Putz.
Der Popeye, ja.
Popeye, sorry.
Popeye.
Aber ich weiss, dass du Putzfilme hast.
Ja, seit Weihnachten.
Und der Tiefkühlspinat, wie ist der? Ist der noch schlimmer? Also noch weniger Eisen auch?
Nein, das stimmt nicht. Okay, Tiefkühlgemüse. Also Eisen lässt sich nicht zerstören. Es ist nicht wie ein Vitamin C, das durch die Lagerung etc. kaputt geht. Eisen ist ein Spurenelement, das lässt sich eben, wie gesagt, nicht zerstören. Das ist ja das Problem. Ist ja das Problem bei einer Eisenüberladung. Also musst du Blut spenden, dass du das mehr Eisen los wirst. Das ist es auch, das weiss ich von meiner Freundin, die Facility Management studiert hat. Ich habe auch immer das Gefühl, gefrorenes Gemüse ist minderwertig. Das hat eine ganz hohe Auflage. Das wird wirklich geerntet und wirklich gerade schockgefroren. Also das ist sehr, ist wahrscheinlich jetzt im Winter die bessere Vitamin und Quelle, als wenn du das eine Woche, 2 im Lagerraum hast von einem Grossverteiler.
Aber so wie ich Tanja kenne, meint sie sicher den Rahm spinnt. Gib es zu.
Du stellst mich da.
Also. Nein, du hast doch so gerne. Du hast
ja gerne Rahmspinnen, das stimmt. Das stimmt.
Dort ist dann halt wieder das mit dem Milchprodukt drin.
Ach so.
Also wir fassen zusammen. Genau. Nein, oder
was ich noch etwas sagen wollte, ist, dass man das natürlich kann kontrollieren kann, wenn man so eine Therapie hat gemacht. Also das heisst, mit einer Blutentnahme kann man das ja anschauen, ob man erfolgreich war. Und das ist aber so, man darf nicht die nicht zu früh machen. Also wenn man jetzt eine Anämie hat, also ein tiefes Hämoglobin hat, dann steigt erst so 2-3 Wochen an, zum Beispiel nach einer Infusion. Und wenn man das Ferritin allein kontrolliert, sollte man 8 bis 9 Wochen sogar warten. Mhm. Weil das wirklich länger geht, bis man dann, wenn man es zu früh macht, ist man vielleicht enttäuscht.
Ja, das ist noch wichtig, also eine Eisentherapie. Also die Elsa muss wirklich 4 bis 6 Monate eisige Zeiten durchmachen und das einnehmen. Es ist nicht in 2 Wochen oder in einem Monat erledigt.
Genau, so wie es wieder normal ist, auch zu haben, ja, sollte man noch ein bisschen darüber aus und noch weiterfahren, sage ich immer.
Genau, oder? Und dann als Erhaltung kann man eben Supplement noch nehmen, in diesen niedrigen Dosierungen oder wie gesagt, während der Mens oder halt auf die Ernährung achten.
Gut, also, was taken wir home?
Es ist also wichtig, lebenswichtig, unser Eisen, auch wenn nur in wenigen Gramm im Körper enthalten, aber es ist auch potenziell toxisch. Also es tut gerne reagieren und vor allem bei hohem Eisengehalt kann es dann schnell aus dem Ruder laufen mit so oxidativen Schäden.
Trinkt Orangensaft dazu?
Wenn er nennt. Trinkt ja, oder essen den Orangen dazu, es reicht auch. Und wenn er über 45 Milligramm pro Tag Eisen nennt, dann gehört eigentlich eine medizinische Fachperson dazu, die das begleitet. Und genau, denkt daran, es lohnt sich, sie Eisen einmal nehmen, einen Tag nicht, damit es keine Gegensteuer gibt von unserem Hepzidin.
Und Eisenmangel ist nicht gleich Eisenmangelanämie. Also er hat noch nichts mit der Blutarmut zu tun, wo dann eine Diagnose ist. Also das heisst, da muss man noch unterscheiden. Aber natürlich sollte man beheben, den Eisenmangel. Sonst ist irgendwann führt es dann zu einer Blutarmut.
Das ist so. Und Käfele dürfen ihr weiterhin. Auch Weinsäuferle dürfen ihr auch noch. Am Abend einfach mit 2 bis 3 Stunden Abstand zum Eisen. Und ich sage zum Schluss, es lebe die Leber. Das Leberli ist nach wie vor das eisenhaltigste Nahrungsmittel, Lebensmittel, das wir zur Verfügung haben. Und ich habe es gerade vorgestern wieder gegessen.
So ein venezianisches Leberli.
Ja, ich nerve mit meiner Leber, aber es ist einfach so.
Du, solange ich es nicht sehe, also immer noch hören. Also,
habt's gut.
Tschüss. Wir
danken.
Bis zum
Tschüss.
Mal. Ciao.
Villa Margarita, der Podcast.
Namen in unseren Fällen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.